Gott, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir dich feiern dürfen, dass wir Sonntag feiern dürfen. Bitte dich darum, dass du uns jetzt offen machst für dein Wort. Ja, dass du mir hilfst, das Beste zu geben. Amen. Das Beste geben, da weiß ich als Sportler ziemlich viel mit anzufangen. Mein Leben, bis ich 21 war, war geprägt davon, das Beste zu geben. Fußball hat für mich einen Lebensmittelpunkt dargestellt und es machte einfach Spaß, Fortschritte zu sehen in dem Besten, in dem tagtäglichen Training. Und zum Beispiel, als ich auf die Sportschule gewechselt bin, mussten wir so einen Leistungstest machen, und zwar 10 Meter jonglieren, aber nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen. Und der Ball muss in der Luft bleiben dabei. Und das konnte ich gar nicht, als ich darauf gewechselt bin. Und nach einem Jahr habe ich quasi eine gute Note jongliert. Es hat Spaß gemacht, Fortschritte zu sehen, weil ich mein Bestes gegeben habe. Ich mochte es auch, meinen Körper an seine Grenzen zu bringen und darüber hinaus. Und auch der soziale Aspekt beim Sport spielt eine große Rolle. Ich gebe das Beste für mein Team und laufe für den Patzer des anderen mit, weil auch für mein Versagen mitgelaufen wird. Aber das Beste geben kann man nicht nur im Sport. Vielleicht sitzt du hier und blickst auf ein Leben zurück, wo du für deine Arbeit gekämpft hast, wo du das Beste für deine Arbeit gegeben hast, um eine gute Position in der Firma zu erhalten, um ein Gehalt zu bekommen, von dem man leben kann, für deinen Chef. Vielleicht hast du das Beste auf Arbeit gegeben, um dir eine Existenz heute aufzubauen und bist auch öfter mal über die 40 Stunden gekommen, die extra Meile gegangen, um zu zeigen, was es dir wert ist. Nicht immer wird diese extra Meile, diese extra Arbeit auch dementsprechend bezahlt. Gerade in sozialen Berufen macht man oft mehr um der Menschen willen und bekommt nicht extra viel mehr. Das Beste geben auch in der Schule. Ich kenne viele junge Menschen, die sich echt abrackern, um gute Noten zu schreiben. Entweder, weil sie wirklich viel arbeiten müssen, weil es ihnen nicht so leicht fällt, oder weil sie den bestmöglichen Abschluss erreichen wollen. Die bestmöglichen Zensuren, um nachher das bestmögliche Studium auf der bestmöglichen Uni zu bekommen. Vielleicht kennst du das, vielleicht sitzt du hier und weißt, wie sich das anfühlt oder wie sich das angefühlt hat, in der Schule das Beste zu geben. Ich glaube, man kann auch das Beste geben in der Familie. Ich glaube, hier sitzen ganz viele Frauen und für die Männer, die sich angesprochen fühlen, die da auch reintreffen, für euch gilt das auch so, die tagtäglich zu Hause sitzen und das Beste für die Familie geben. Die das Haus ordentlich halten, die den Kindern eine gute Erziehung geben, dem Partner den Rücken frei halten, um zum Geld verdienen. Manchmal wird das gar nicht wahrgenommen, aber sie geben ihr Bestes. Ich wage diese steile These und behaupte, jeder von uns hier im Raum weiß, was es bedeutet, das Beste zu geben. Viele von euch sind viel älter und reifer und weiser als ich und blickt auf ein längeres Leben zurück, wo ihr viel länger schon das Beste geben konntet. Aber wie sieht es damit aus, Gott das Beste zu geben? Wissen wir, was das bedeutet? Ich möchte euch heute mal mitnehmen ins alte Israel. Stellt euch vor, staubige Straßen, noch nicht asphaltiert. Ihr lauft in Sandalen da rum, eure Füße, bisschen so rot-bräunlicher Sand drauf. Auf dem Weg durch das Land begegnet man immer wieder Reisenden nach Jerusalem. Auch an Hirten mit Herden kommt ihr vorbei, hört das Blöken der Schafe. Die Luft ist warm. Und ein beständiger, sanfter Wind weht Stimmen zu euch. Freudige Stimmen von Menschen, die sich auf den Gottesdienst vorbereiten. Und in diesem Gottesdienst mussten sie das Beste geben. Denn zum Gottesdienst gehört ein Opfer im alten Israel, im Alten Testament. Und ich habe euch dazu einen Abschnitt aus dem Gesetzestext mitgebracht. Und zwar aus Levitikus 22, also 3. Mose 22, Vers 17, wenn ihr eure Bibeln mit habt. 3. Mose 22. Aus dem Gesetzestext an Israel. Jahwe sagte zu Mose: Gib Aaron, seinen Söhnen und allen Israeliten Folgendes weiter. Wenn ein Israelit oder ein Fremder, der in Israel lebt, Jahwe ein Brandopfer bringt, ob es nach einem Gelübde ist oder eine freiwillige Gabe, dann muss es ein fehlerfreies männliches Tier von den Rindern, Schafen oder Ziegen sein, damit er Wohlwollen bei Gott findet. Alles, was einen Fehler hat, dürft ihr nicht bringen, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Auch wenn jemand Jahwe ein Freudenopfer bringt, um ein Gelübde zu erfüllen, oder wenn er ihm eine freiwillige Gabe vom Rind oder vom Kleinvieh bringt, muss das Tier ohne Fehler sein, damit er Wohlwollen findet. Es darf kein Makel daran sein. Ein blindes, verletztes oder verstümmeltes Tier dürft ihr Jahwe nicht bringen, auch dann nicht, wenn es Warzen, die Krätze oder eine Flechte hat. Nichts davon darf auf Jahwes Altar kommen. Ein Stier oder ein Schaf, das missgebildet oder verkümmert ist, kannst du als freiwillige Gabe opfern. Zur Erfüllung eines Gelübdes aber wird es keinen Gefallen finden. Ein Tier, dessen Hoden zerquetscht, zerstoßen, abgerissen oder abgeschnitten sind, dürft ihr Jahwe nicht bringen. Das darf in eurem Land alles nicht geschehen. Selbst wenn solche Tiere aus dem Besitz eines Ausländers stammen, dürft ihr sie eurem Gott nicht als Speise darbringen. Sie haben einen Schaden, einen Makel und bringen euch keinen Wohlgefallen ein. Das waren die Richtlinien. Und in vielen Bibeln ist dieser Text mit der Überschrift gekennzeichnet: Kriterien für Opfertiere. Und schon auf den ersten Blick wird deutlich, Gott verlangt das Beste von Israel. Es muss fehlerfrei sein, makellos müssen die Tiere sein. Nicht das schwächste Glied der Herde, sondern das stärkste. Dieser Abschnitt steht in einem Teil des Gesetzes, der sich an die Priester richtet. Also wie sie leben sollen, was sie essen dürfen, wie sie opfern sollen. Ihre ganze Arbeit wird da geregelt und ihr Leben. Alle Anweisungen rundherum um diesen Text rum richten sich an Aaron und seine Söhne. Und hier gibt es eine kleine Ergänzung, nämlich alle Israeliten. An Aaron und seine Söhne und alle Israeliten. Das meint an die Theologen und an die Laien, an die Priester und an die Viehhirten. Alle, denn jeder steht in der Verantwortung, Gott das Beste zu geben. Sich das beste Tier auszusuchen beim Opfer. Und auch deswegen gibt es so viele äußere Merkmale, die hier angegeben sind. Damit jeder, auch der Viehhirt vom Land, weiß, welches von seinen Schafen er dann opfern darf. Weil er sich das anschauen kann. Blind, verletzt, verstümmelt, Warzen, Krätze, Flechte, missgebildet, verkümmert, defunktionale Weichteile. Und gerade Letzteres spricht auch gegen Gott, der Leben erschaffen hat und lebensbejahend ist. Und dass es Gott mit dem Besten wirklich ernst ist, zeigt Vers 25. Da geht es nämlich um die Ausländer in dem Land damals. Und die hatten andere Rechte. Die mussten sich meistens oder hauptsächlich an die Verbote halten, die es in Israel gab. Aber darüber hinaus lebten sie unter anderen Wertemaßstäben. Und sie sahen die Marktlücke im Opferkult der Israeliten. Wenn man von weit her gekommen ist, gepilgert zum Tempel, um sein Opfer darzubringen, dann hatte man nicht immer die Kraft oder die Zeit, auch noch ein Tier mitzubringen. Oder nicht jeder hatte ein Tier. Und deswegen, als Gründer der ersten Fast-Food-Angebote, bauten sie sich vor dem Tempel auf, damit die Israeliten sich schnell was kaufen konnten und einfacher Gott abspeisen konnten. und auch die Tiere von den Ausländern, die sich als Opfer ausgesucht werden, müssen makellos sein. Wenn ihr genau mitgelesen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass es eine Ausnahme gibt, und zwar das freiwillige Opfer. Das darf fehlerhaft sein. Und das läuft wie folgt ab, so ein freiwilliges Opfer. Man sagt, boah, ich möchte irgendwie heute Gott opfern, und zwar dieses Tier. Ich möchte dieses Tier, genau dieses Gott geben, weil ich ihn gerade so gern habe oder weil er mir Sonnenschein schenkt oder aus welchem Grund auch immer, weil ich ihn ehren möchte. Und dann suche ich mir ein bestimmtes Tier aus. Und wenn ich dann feststelle, dieses Tier hat irgendeinen Makel, dann ist es trotzdem schon eingecheckt und es ist Gott reserviert. Und dann darf man das geben. Die andere Art, die hier genannt wird im Text, ist das Gelübde. Und das Gelübde heißt, ich schwöre Gott etwas zu opfern. Ich schwöre Gott etwas zu opfern, weil ich bestimmte Gründe habe. Und dann meint es irgendein Tier, nicht ein bestimmtes, sondern ich möchte Gott ein Opfer geben und dann muss es das Beste sein. Ein fehlerfreies Tier. Und warum das Ganze? Auch das sagt der Text so schön und so häufig, um Gottes Wohlgefallen zu bekommen. Und wer möchte den nicht? Gottes Wohlgefallen, das hebräische Wort dafür, ist in genau diesem Buch in 3. Mose, es ist der Begriff, um die positive Beziehung zwischen Gott und Mensch zu beschreiben. Wohlgefallen bedeutet die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die gute Beziehung. Und jeder strebte danach in der Kultur. So ausführlich der Text auch ist, ist er auch begrenzt. Es gibt noch viel mehr Informationen zu den Opferriten. Zum Beispiel, warum geopfert wurde. Um Schuld zu vergeben, als Zeichen von Dank, um Gemeinschaft mit Gott zu feiern. Und die Bibel nennt auch noch andere Merkmale. René hat vorhin schon die Erstlinge genannt. Die Erstlinge treten immer wieder auf. Wenn wir die Bibel lesen, kommt das irgendwie immer wieder vor, der Erstgeborene oder der Erstling wird geopfert. Und zwar, weil die Erstlinge, die Erstgeburten, Gott geweiht sind. Weil man dankbar ist über die Fruchtbarkeit, die Gott einem schenkt. Ob es Menschen sind, ob es Tiere sind. Und deswegen sind die Gott geweiht und natürlich kann man nicht jeden erstgeborenen Sohn opfern. Deswegen löst man den aus im Tempel mit einem Tieropfer oder manche Tiere kann man auch auslösen durch Geld im Tempel. Aber die Erstgeburten werden immer betrachtet in Israel. Und ein zweites Merkmal, das die Bibel oft nennt, sind Fette. Fette, Erstgeburten und Fette wurden dargebracht als Opfer ganz oft. Ich finde, das klingt nicht so appetitlich, aber tatsächlich muss man sich mal eine Hühnersuppe ohne Fett vorstellen. Das ist, glaube ich, auch nicht so appetitlich. Oder vielleicht für die jüngere Generation, die noch keine Hühnersuppe gekocht hat, Pommes, unfrittiert. Fette sind sehr kostbar, waren auch ein Zeichen von Wohlstand. Ein fettes Tier hat genug Essen bekommen. Und das gab man Gott. Und neben diesen verschiedenen Tieren, die man Gott gebracht hat, gab es auch noch vegetarische Opfer. Und zwar waren das meistens die Alltagslebensmittel der Israeliten. Also Brot, Mehl, das man zu Brot gebacken hat, auch Wein. Nach der Ernte die ersten Früchte des Feldes, auch hier wieder die ersten. Und oft gab man Brot und Wein noch zu Tieropfern dazu. Warum? Warum dieses ganze Opfern mit den ganzen Regeln und warum mussten sie opfern? Die Bibel nennt ein paar Sachen dazu. Einerseits, wie ich gerade schon genannt habe, um Gottes Wohlgefallen zu bekommen. Um diese positive Beziehung mit Gott zu erhalten und anzustreben. Es gibt einen kleinen Haken bei der Sache. Nicht immer, wenn ich Opfer, ist diese positive Beziehung garantiert. Das sehen wir ganz oft darin, dass Gott auf das Herz schaut. Und dass das immer wieder, auch gerade in den Psalmen, vorkommt, dass Gott das Herz hinter dem Opfer sieht. Und er sieht die Einstellung, mit der das Opfer dargebracht wird. Wenn es einfach nur ist, um zu zeigen, guck mal, wie reich ich bin, was ich alles geben kann, wie fett meine Tiere sind, das gebe ich gerne Gott, weiß ich nicht, wie Gottes Wohlgefallen und wie die positive Beziehung dann aussah. Ein zweiten Grund liefert uns das Wort für Opfergabe, Korban, habe ich bestimmt mit meinem deutschen Akzent nicht so hebräisch ausgesprochen, aber Korban heißt Geschenk auf Hebräisch und oder Opfergabe. In euren Bibeln mag vielleicht Opfergabe drinstehen. Es ist ein Geschenk, das man Gott gibt, als Symbol für das Geschenk, das man von ihm bekommen hat. Sie haben geopfert, die Israeliten, weil sie Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott wollten. Und um ihn anzubeten. Wir lesen immer wieder davon, dass bei einem Opfer steht, und er opferte, um den Namen des Herrn anzurufen. Oder er rief den Namen des Herrn an. Wenn ich mir das jetzt recht überlege, ist das auch, Anrufen hat bei uns mittlerweile eine andere Bedeutung. Aber sie riefen zu Gott und beteten ihn an. Und es gibt einen Propheten, den Maleachi. Das ist der letzte Prophet im Alten Testament, also der ganz hinten steht. Und ich finde das so spannend, weil hier für mich die Kontinuität des Alten Testaments so gezeigt wird. Ganz vorne stehen alle diese Regeln und der Maleachi, was der zu sagen hat, das trifft voll darauf zu und das schließt den Bogen. Und er sagt einiges zum Opfer, zum Beispiel zu diesem Thema Anbetung. Auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den allmächtigen Gott, ehren. Anbetung ist ein Grund zum Opfern. Und warum mit diesem ganzen Opfern, warum mussten sie auch noch ihr Bestes geben? Warum konnten sie das nicht selber haben, gerade wenn sie vielleicht arm waren? Warum mussten sie ihr Bestes geben? Im Zusammenhang mit dem Geschenk, weil alles, auch das Beste von Gott kommt. Deswegen mussten sie ihr Bestes geben oder durften sie ihr Bestes geben. Und es gibt einen politischen Grund, den hat auch Maleachi zu treffen gesagt. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Er kritisiert damit die Priester, wie die geopfert haben zu der Zeit. Also, wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht doch nichts. Bietet so etwas doch mal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht? Ich finde, das trifft total. Was ihr Gott gebt, würdet ihr niemals eurem Statthalter geben. Niemals dem, der über euch steht. Hierarchisch, politisch. Wie würden wir das machen, wenn wir auf einem Empfang mit dem Bürgermeister sind? Wie würden wir uns kleiden? Was würden wir unserem Chef geben? Würden wir ihm das halbe Stück Kuchen geben oder das Ganze? Wie handeln wir mit unseren Vorgesetzten oder den Leuten, die irgendwie politisch höher sind, vor denen wir Respekt haben? Wir würden niemals so umgehen und ihnen das schlechtere Teil geben. Und auch das sollen die Israeliten nicht. Wenn der Statthalter höher steht, wo steht dann Gott? Gott, der alles erschaffen hat, Gott, der uns selber erschaffen hat, der die Israeliten erschaffen hat, wo steht der dann? Der ihr Gott ist, der Israel zu seinem Volk auserkoren hat, der steht nicht unter dem Statthalter, steht oben. Und ein dritter Grund, warum sie das Beste geben sollen, ist ein theologischer Grund, weil Gott heilig ist. Und heilig bedeutet perfekt, komplett perfekt. Und dem zu begegnen, das zu versuchen zu erreichen, das kann man nur mit dem Besten, was man geben kann. Deswegen mussten sie fehlerlose Tiere opfern. Sie mussten das Beste opfern. Aber das Beste war nicht perfekt. Denn perfekt definiert sich über Gott. Und Gott zum Beispiel kann nicht sterben. Und Tiere, wenn sie geopfert wurden, starben sie leider. Da kommt keiner ran, das ist quasi die 10 auf der Skala. Gott ist die 10 und man kann alles versuchen, man erreicht höchstens die 9,9. Und auch ein anderes Zeichen dafür ist auch, dass man immer wieder opfern musste. Also die Tiere starben, kommen nicht an Gott ran. Man musste in jedem Gottesdienst neu opfern. Immer wieder neu. Immer wieder. Ein perfektes Opfer würde reichen, oder? Das würde das perfekt machen. Das würde diese Beziehung perfekt machen. Das Prinzip im Neuen Testament ist ziemlich das gleiche wie im Alten Testament. Was ich persönlich sehr gut finde. Ich finde das sehr gut, dass das Alte nicht überholt ist, das Alte Testament, weil wir sonst viele Sachen nicht glauben könnten, mit welcher Hingabe Gott uns erschaffen hat, mit welcher Geduld und Liebe er dem Egoismus der Menschen immer wieder standhält, der Sturheit seines Volkes immer wieder bei ihm bleibt. Aber der Unterschied ist, dass wir heute in unseren Gottesdiensten keinem Tier mehr die Kehle durchschneiden müssen, was ich auch persönlich sehr gut finde, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Wir können mit Gott kommunizieren, ohne so ein Tieropfer darzubringen. Ich muss kein Opfer bringen für jeden Streit, den ich anzette, für jedes Mal, wenn ich irgendwie innerlich und äußerlich hässlich bin, weil die Strafe meiner Schuld, dass ich auf die Beziehung mit Gott verzichte, die muss ich nicht tragen. Denn Gott selber hat sie auf sich genommen. Jesus hat sein Bestes gegeben. Und sein Bestes war perfekt. Ich glaube, wenn wir lernen wollen, wie das geht, Jesus das Beste zu geben, dann müssen wir das erst begreifen. Dann müssen wir erst begreifen, dass Jesus dir und mir sein Bestes gegeben hat. Das Neue Testament ist begeistert davon, begeistert von dem, was Jesus gegeben hat. Es jubelt über diese Selbsthingabe. Ihr werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott Großes gefallen hatte. Er muss nicht Tag für Tag Opfer darbringen wie die hohen Priester vor ihm. Er muss nicht zuerst für die eigenen Sünden und dann für die des ganzen Volkes opfern. Nein, er hat es ein für alle Mal getan, als er sich selbst zum Opfer darbrachte. Das Blut des Messias bewirkt viel mehr, weil er sich in der Kraft des ewigen Geistes Gottes als fehlerloses Opfer dargebracht hat. Sein Blut reinigt unser Gewissen von all diesen toten Werken, damit wir nun dem lebendigen Gott dienen. Das Ganze ist nämlich ein Sinnbild für unsere heutige Zeit. Die vom Gesetz verlangten Gaben und Opfer können das Gewissen der Opfernden nicht wirklich von Schuld befreien. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Wisst ihr, diese Opfergeschichte, dass Jesus sich gegeben hat als Opfer, das ist der Fakt, warum ich persönlich an Jesus glauben kann. Ich wusste immer, Gott, ja, den gibt es, und es war für mich eine klare Sache. Ich habe lange gebraucht, bis ich Jesus kapiert habe. Wahrscheinlich habe ich ihn immer noch nicht voll kapiert, aber bis ich den Ansatz verstanden habe. Denn das mit dem Opfer, das ist so logisch. Wenn die Menschen in Israel Opfer brauchen, um sich mit Gott zu versöhnen, um diese Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann brauchen wir das auch. Aber dieser Opferkult ist so begrenzt. Man muss morgens opfern, abends, und zwischendurch leistet man sich einen Patzer nach dem anderen. Das ist so nervig. Und Jesus zieht den Schlussstrich von diesem Kreislauf, dass man dem nicht gerecht werden kann. Und das fasziniert mich so. Das macht etwas mit der ganzen Thematik, das Beste geben. Das Beste erlöst mich nicht. Die Israeliten haben das Beste gegeben, aber es hat nicht gereicht. Ich kann noch so viel ackern und opfern, es bringt mich nicht in den Himmel. Ich kann noch so gut leben, egal. Aber es befähigt mich. Ich kann das Beste für Jesus geben, weil er mir seinerseits das Beste gegeben hat. Und du kannst das Beste für Jesus geben, weil er dir das Beste gegeben hat. Das motiviert mich, das Beste zu geben. Diese alten, alttestamentlichen Opfer haben noch eine Relevanz für unser Leben. Neben der, dass Jesus zu so einem Opfer wurde. Ich möchte zu meinem Beispiel vom Anfang zurückkommen. Fußball. Teilweise war es vielleicht mehr als ein Hobby, ein Weg, eine Karriere. Und als ich auf die Sportschule gewechselt bin, hat ein guter Freund gesagt, ich müsse mich entscheiden. Freunde oder Fußball. Das war ein harter Tobak. Und er hatte auch nicht ganz Unrecht. Soziale Kontakte waren weniger. Mehr Training, vollere Wochenenden, weitere Fahrtwege. Es war viel Fußball. Auch zog ich mit 17 schon aus und zog in eine WG, und das war zwar cool, aber ich konnte meine Brüder nicht aufwachsen sehen, und das hat mich echt häufig traurig gemacht. Und als ich dann nach Amerika zog, um dort Fußball zu spielen, war ich weit weg von Familie, Freunde und jeglicher Sicherheit, und habe so schlecht gespielt wie noch nie in meinem Leben, dass mir zu Weihnachten mein Coach gesagt hat, ich muss besser werden, sonst verliere ich mein Stipendium. Vielleicht sollte ich auch noch auf den ein oder anderen Keks zum Nachtisch verzichten. Und das hat gesessen, und als ich das geschluckt habe, habe ich gekämpft und trainiert und gearbeitet und habe mich sehr, sehr gesund ernährt und habe versucht, das zu erhalten, das Stipendium, und habe Opfer dargebracht. Ich glaube, wir kennen dieses Prinzip, wenn wir unser Bestes geben, dann zieht es Opfer nach sich. Aber meistens geben wir doch unser Bestes für die Dinge, von denen wir positiv überzeugt sind, oder? Ich gebe mein Bestes für die Familie, weil ich die Familie liebe. Ich gebe mein Bestes für die Arbeit, weil ich gut Geld verdiene, weil sie mir Sinn gibt. Ich gebe mein Bestes für die Mannschaft, weil das im Mannschaftssport eben so ist. Und weil die Mannschaft für mich das Beste gibt. Ich gebe mein Bestes in der Schule, weil ich dann mehr Möglichkeiten habe. Ich gebe mein Bestes für die Gemeinde, weil sie Gott für mich verkörpert. Ich gebe mein Bestes für Jesus, weil ich ihn liebe. Aber was ist, wenn am Ende unserer Bemühungen nichts Positives rauskommt? Wie schnell höre ich dann auf, mein Bestes zu geben? Ehekrise? Abstiegskampf? Kündigung? Wieder eine 5 in der Mathearbeit? Oder leere Kirchenbänke, Parteienbildung, mangelnde Mitarbeit, Egoismus, Stolz? Letzteres gab es auch schon zu Zeiten Paulus. Und der kämpft, der gibt sein Bestes. Finde ich so faszinierend, wenn man sich sein Leben betrachtet. Aus dem Gefängnis heraus schreibt er Briefe an die Gemeinden. Er sagt, er gibt sein Leben als Opfer, schreibt er im Korintherbrief und im Philipperbrief. Er hört nicht auf, auch wenn es aussichtslos scheint. Auch wenn wir vielleicht meinen, Gott könnte weit weg sein. Frag dich mal, und ich frage mich auch ganz persönlich, gebe ich Gott mein Bestes in Zeiten, wo ich ihn nicht verstehe? Wo ich ihn vielleicht kaum lieben kann? Und genau in diesen Zeiten trägt die Grundmotivation. Weil Jesus sein Bestes gab, möchte ich das auch tun. Ich möchte auf diese Liebe antworten, weil mein Leben ein Geschenk ist. Wenn ich das vielleicht nicht immer fühle. Nicht, weil ich muss. Nicht, damit die anderen gut denken. Nicht, damit ich ein ach so toller Christ bin. Und vielleicht hilft genau für diese Zeiten dieser monotone Rhythmus des Opfers aus dem Alten Testament. Dieses immer wieder, dass wir uns das sagen, ich mache es, ich mache es, ich mache es. Weil Gott es mir wert ist. Weil ich Zeiten habe, wo ich ihn liebe und wo ich jubeln kann darüber und wo es mir überhaupt nicht schwerfällt, das Beste zu geben für Gott. Aber weil ich auch Zeiten habe, wo es mir schwerfällt. Und ich möchte dich heute motivieren. In der Erarbeitung der Predigt habe ich mich dadurch auch motiviert, dass ich möchte uns motivieren dafür, zu entdecken, wie wir Jesus das Beste geben können. In dem Wissen, dass er sein Bestes für uns gegeben hat. Ich glaube, wir haben in den nächsten Wochen sehr, sehr viele Möglichkeiten dazu, herauszufinden, was das heißt, ganz, ganz konkret. Und ich glaube, ich möchte dir eine Sache mitgeben, die du zu Hause machen darfst oder vielleicht hier im Gottesdienst noch. Unsere Gemeinde profitiert nämlich von dem Segen, dass wir sehr, sehr viele Kinder haben. Und wenn du dich fragst, wie kann das eigentlich so ganz, ganz profan praktisch aussehen, Gott das Beste zu geben, dann frag ein Kind. Das wird dir vielleicht sagen, Mali, mein Bild. Die Antwort habe ich gestern bekommen und ich finde die wunderschön. Und bis die nächste Woche den nächsten theologischen Aspekt lernen könnt, wie man Gott das Beste geben kann. Fangt an, mit euren Kindern Gott das Beste zu geben. Amen.